Stehen. Ich bin gerne Verkündiger des Wortes Gottes, aber ganz ehrlich, manchmal habe ich auch Angst davor. Aber es ist besser, mit zitternden Knien auf die Kanzel zu gehen, dann kann man manchmal, wenn Gott Gnade schenkt, auch mit erhobenem Haupt wieder runtergehen. Ne? So soll es ja sein. Der Rudi hat schon etwas zum Ausdruck gebracht. Ja, wir sind eine Gemeinde im reifen Alter. Von daher freue ich mich, dass auch ein paar Jüngere heute wieder hier sind. Und das darf zunehmen, soll so sein. Aber für alle die, die Ü50 sind, na, wir nehmen noch ein paar dazu, ich sage mal Ü45 oder so, die wissen eigentlich, die Länge bringt die Last. Kennt ihr den Spruch, ne? Ja, da ist was Wahres dran. Aber soll ich euch was sagen? Manchmal sagt man den Spruch auch schlichtweg als Ausrede. Man hat einfach keine Lust mehr. Ah, die Länge bringt die Last, jetzt kann ich nicht mehr. Tschüss. Ja? Man sieht keine Perspektive mehr.
Oh, immer dasselbe Alltagstrott. Ja, oh, die Länge bringt die Last. Lass mal die Jungen ran.
Merkt ihr, da steckt so viel Ausrede auch drinnen, ja? Ich erinnere mich, der amerikanische Pastor Carothers, der ging mit 66 in Ruhestand und dann freut er sich und dann schreibt er in seinem Buch, wie er da auf seiner Terrasse sitzt und sich die Sonne auf den Bauch strahlen lässt. Und plötzlich hört er Gottes Stimme. Merlin, was tust du da?
Oh, ich genieße meinen Ruhestand.
Merlin, meinst du nicht, es gibt noch Dinge für dich zu tun? Ja Gott, ihr habt doch so viel getan in meinem Leben. Und so waren die zwei am Verhandeln und er hat sich aufgemacht und gesagt, Gott, du hast ja eigentlich recht, es gibt immer noch was zu tun. Ja, so, also manchmal bitte einfach mal den Blick wieder wenden lassen, nicht die Länge bringt die Last. Ja. Lass mich das mal ganz krass formulieren. Wenn wir das als Ausrede nutzen, dann sind wir dem Teufel auf den Leim gegangen. Aber das erkennt man meist erst viel zu spät. Ja, der macht es ja ganz geschickt. Nein, du darfst jetzt auch dich denken, ist alles gut. Und ja, das ist so. Ja, nicht so alles an dich reißen. Nee, das wollen wir ja auch nicht. Jetzt weiß ich, dass einige hier sind, die sagen, was sabbelt denn der die ganze Zeit? Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, vielleicht 100 Wasserbahnhof. Den versteht man auch nicht immer, obwohl es ein Landsmann von mir ist. Ja. Nein, ich will euch sagen, um was es geht. Es geht um dasselbe Thema wie letzten Sonntag. Es geht um Treue. Letzten Sonntag haben wir uns angeschaut, Treue Mensch zu Mensch. Treue von Menschen für Menschen. Ganz wichtig. Wir haben es am Beispiel der Ruth festgemacht, wie sie gesagt hat, auch egal, ob ich davon profitiere oder nicht, ich will dir treu sein. Gibt so ein Lied, ich will dir treu sein, wie mein alter Schirm mir treu ist, auch wenn er nicht mehr ganz neu ist, lässt er mich doch nicht im Stich. Ne? So, Treue. Und heute wollen wir weitergehen, heute will ich mit euch drüber reden, über Treue gegenüber Gott. Treue gegenüber seinen Auftrag an mich. Hast du einen Auftrag von Gott? Bin ganz sicher. Und wenn du jetzt sagst, nein, Gott hat aber einen Auftrag für dich. Vielleicht hast du ihn noch nicht entdeckt, aber er hat einen Plan für dein Leben, er hat einen Auftrag für dein Leben und es gilt, treu zu sein und auch treu an der Art und Weise zu sein, wie Gott in meinem Leben hineinsprechen will. Auch dann treu zu sein, wenn sein Sprechen mir manchmal, wie sagt man so schön, über die Hutschnur geht. Da war ein Motor, ich sagte Günther, treu zu sein, auch wenn mir manchmal die Art und Weise, was er von mir verlangt, gegen meine Hutschnur geht. Dann heißt es wirklich, auch treu zu sein. Wir betrachten ja die Attribute Gottes. Wir haben vor 3 Wochen angefangen mit der Gott ist gütig, jetzt treu, jetzt nochmal treu. Schauen wir mal, wo es uns weiterführt. Es geht immer um beide Seiten. Wenn ich sage, Gott ist treu, dann können wir doch alle Amen dazu sagen, oder? Aber dann heißt es doch auch, im Umkehrschluss, ich soll treu sein. Ich kann doch nicht sagen, wie schön, ich habe so eine treue Frau. Da brauche ich ja nicht mehr treu sein, ne? Die kann dir nachher die Fingernägel von Conny anschauen, die wird mir damit die Augen auskratzen, wenn ich so denken würde. Nee, so denkt man doch nicht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, im Bezug auf Gott, schleicht sich da so etwas ein. Ja, und dann sagen wir, gut, okay, wir ermahnen uns selbst, ja, wir sind treu im Kleinen. Und ab und zu höre ich auch solche Gebete, Gott, hilf mir, dass ich auch im Kleinen treu sein kann. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Traut man sich das Große nicht zu oder traut man Gott nicht zu, dass ich was Großes machen kann? Bin ich deswegen nur im Kleinen treu oder was ist das? Ja. Oder sagt man, ja, will er gar nicht so groß raus, wer hoch hinaufsteigt, kann auch tief runterfallen, bleib schön, brav, klein und da bin ich treu und dann wird der Herr auch treu zu mir sein, ne? So eine Selbstberuhigungspille. Ja, ja, ich sag mal, manchmal brauchen wir eine Ermahnung. Das ist ganz richtig. Wir wollen ja uns auch ermahnen lassen, Gott ähnlicher zu werden. Schließlich hat er uns ja zu seinem Ebenbild geschaffen. Ja, das ist alles okay. Und Jesus selbst sagt von sich, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Jetzt wollen wir auch demütig sein, halt mich im Kleinen treu. Ist das wirklich Gottes Wille? Ich stelle heute provokante Fragen. Ihr müsst auch nicht auf alle gleich antworten. Ihr dürft gerne drüber nachdenken. Wäre es nicht viel richtiger, wäre es nicht viel besser, wir würden nicht bitten, dass wir im Kleinen treu sind, sondern wir würden bitten, dass wir in der Aufgabe treu sind, in die uns Gott hineingestellt hat. Und dann lassen wir Gott entscheiden, ob das eine kleine Aufgabe ist oder ob das eine große Aufgabe ist. Also lass uns anders anfangen zu beten. Gott, was hast du mir für einen Auftrag gegeben? Und dann lass uns diesen Auftrag erfüllen. So lang, bis er sagt, super. Weißt du was? Jetzt habe ich einen anderen Auftrag, weil du warst in dem Auftrag treu. Und da spielt es keine Rolle mehr, ob das ein großer oder ein kleiner Auftrag ist, sondern der Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Wisst ihr, wenn wir Dinge, die Gott uns schenkt, auch an Fähigkeiten und an Möglichkeiten nach klein und groß kategorisieren, dann laufen wir auch in eine Gefahr hinein. Der darf viel mehr. Und was passiert? Vielleicht werde ich neidisch. Ja? Und schaue da auf den. Ah, der steht da oben immer und darf singen und ich darf nur putzen. Ist auch ein Auftrag. Wenn Gott dir Putzen als Auftrag gegeben hat, ist das in Ordnung, ist das gut. Mama möchte das. Mir fällt eine Geschichte ein von Jugend mit einer Mission in Griechenland. Jugend mit einer Mission ist eine Gesellschaft, die junge Leute schult und ausbildet und dann einmal für sich selbst etwas bewirkt, also eine Bibelschule, wo man sich selbst mal überprüft und sagt, okay, da bin ich, eine Jüngerschaftsschule. Und dann diese jungen Leute in die ganze Welt rausschickt. Der Gründer Lon Cunningham, kenne ich persönlich, der hatte ein fantastisches Werk gemacht. Mittlerweile gibt es da ja auch schon seit vielen Jahrzehnten eine Bibelschule auf Hawaii. Ich kenne auch Leute, die dort waren, wäre selbst mal gerne dort gewesen, aber Hawaii ist noch weit weg. Ne? So, und von der YWAM, also Jugend mit einer Mission auf Englisch, Youth with a Mission, YWAM abgekürzt, von der YWAM-Station in Griechenland wurde gesagt, dass ihr Leiter in ein anderes Land abberufen wurde. Und nun wissen wir ja, es ist immer gut, wenn eine Gruppe einen Leiter hat, oder? Manchmal geht das für eine Zeit lang, aber ein Leiter, der die Richtung auch vorgibt und so, das ist wichtig. Und dann haben sie an die Hauptstelle geschrieben, wir brauchen einen neuen Leiter. Und die haben zurückgeschrieben, wir haben das vernommen. Und dann passierte nichts. Und wisst ihr, wenn wir über Treue sprechen, dann ist das eigentlich ein sehr wunderbares Beispiel. Jetzt kann ich sagen, ja, die kümmern sich ja gar nicht um uns. Ja, dann... Nein, wir warten noch eine Woche, aber sonst verliere ich auch langsam die Lust. Kennt ihr solche Gedanken? Ja? Keiner macht mit, irgendwann verliere ich auch die Lust. Da kamen Leute, gingen Leute, aber kam kein Leiter. Irgendwann kam da ein Mann und der hat gesagt, hey, wo kann ich mithelfen? Ja, was war denn gerade zu tun? Die haben da so in Baracken eher gelebt und ihre Toiletten, das waren wirklich so Latrinen, Loch in der Erde, haben sie zu ihm gesagt, ja, ich weiß ja nicht, ob du das machen willst, aber die müssten mal entleert werden. Ja, jetzt denke mal, so Eimer in die Hand und Loch in der Erde und dann die Rückstände von vielen Menschen herausholen und woanders hin. Und ja, gut, wo ist der Eimer? Und klack. Und er hat da 14 Tage die Latrinen entleert und irgendwann beim Essen kommt das Gespräch, wir haben keinen Leiter. Wieso, sagt er, wieso habt ihr keinen Leiter? Ja, die schicken uns keinen. Ja, sagt er, die haben mich geschickt. Wie? Wie? Du? Du bist unser neuer Leiter? Ja, warum sagst du denn das nicht? Wir hätten dich doch nicht Latrinen sauber machen lassen. Ja, sagt er, warum soll ich als Leiter keine Latrinen sauber machen? Ja? Das ist Treue. Merkt ihr? Gott, wo sitzt? Stellst du mich hin und das mache ich. Und wenn ich Latrinen sauber mache, mache ich Latrinen sauber. Und zwar so, dass hinterher jeder gerne da drauf geht. Ja, wir Ranger, wir haben einen Spruch, ne Rainer? Verlasse den Platz immer besser, als du ihn vorgefunden hast. Haben wir uns dran gehalten. Ja? So ist das. Das ist Treue und ich glaube, Gott meint das. Wir reden das manchmal so klein. Halten wir an den Diensten fest, die Gott uns gibt. In 2. Korinther im Kapitel 4 in Vers 2 lesen wir, im Übrigen sucht man hier an den Verwaltern, dass einer für treu befunden werde. Also die, die in der Gemeinde vorstehen, im Vorstand, im Dienst, egal in welchen Bereichen, die sollen als erster Linie treu befunden werden. Und dann lesen wir, wer im Geringen treu ist, ist auch in vielen treu. Und wer im Geringen ungerecht ist, können wir nachlesen in 1. Epheser, ja, der ist auch in vielen ungerecht. Wenn ihr nun dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Ui, das ist jetzt ein Ausflug. Kannst du nicht über andere Treuearten sprechen? Wisst ihr, was der Paulus hier sagt? Von dem Fremden, was ist das Fremde? Was fremd ist, ist etwas, was uns nicht gehört, oder? Und er spricht da knallhart vom Zehnten geben. Der Fremde, das ist der Teil unseres Geldes, der Gott gehört. 10%, der gehört dir nicht. Der gehört Gott. Gott hat nur gesagt, du darfst ihn verwalten. Und da gilt, treu zu sein. Und wenn du sagst, ich will eigentlich im Reich Gottes mehr, dann sage ich dir, dann fang an, im Zehnten geben treu zu sein. Und Gott sagt dir, oh, über das Fremde, das ihm gar nicht gehört, war treu. Jetzt kann ich ihn auch über mehr setzen, über anderes. Ja, okay. Ich verspreche euch, wir werden auch noch mal eine Predigt über den Zehnten hören und die wird euch erfreuen. Die wird euch nicht belasten. Nein, die wird euch erfreuen. Darf ich dann mal über den Zehnten reden? Wenn ihr mein Versprechen habt, dass diese Predigt euch erfreuen wird? Gott ist also treu. Und heute wollen wir uns, das war jetzt alles nur Einleitung, jetzt muss ich schauen, dass ich die Kurve kriege. Wir wollen uns also heute anschauen, die Treue Gott und seinen Geboten gegenüber. Und zwar nehmen wir wieder mal ein alttestamentliches Beispiel. Den Knaben kennt ihr alle, das war der Daniel. Wer kennt Daniel? No, sind doch ein paar da, den anderen will ich ein bisschen erzählen. Treu wie Daniel. Okay, sagst du, gut, dann schauen wir uns das an. Aber, wir haben immer ein Aber, ne? Aber warum hast du denn gesagt, treu auch den Geboten gegenüber? Ich denke, wir leben im Zeitalter der Gnade. Hast doch von Jesus alles bezahlt worden, brauche doch keine Gebote mehr halten, oder? Soll ich euch was sagen? Das ist ein großer Schmarrn. Wir gehen mal ganz kurz ein paar, das ist jetzt ein Ausflug, aber ich komme wieder auf Daniel zurück. Wir gehen mal ganz kurz in Römer 7 rein und ich lese nur ein paar Auszüge. Das ganze Kapitel wäre viel zu lang. Ich lese mal da ab Vers 5. Von Natur aus waren wir einst der Gewalt der Sünde ausgeliefert und wurden von unseren selbstsüchtigen Wünschen beherrscht. Ihr vielleicht nicht, aber bei mir war das so. Durch das Gesetz wurde die Sünde in uns erst geweckt, sodass wir taten, was letztlich zum Tod führt. Aber jetzt, das ist die Gnade. Jetzt sind wir nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern von ihm befreit, denn für das Gesetz sind wir tot. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen und müssen es nicht mehr wie früher durch die bloße Erfüllung toter Buchstaben tun. Siehst du, sagst du, habe ich doch gleich gesagt. Gnade. Und nicht mehr Gesetz. Aber jetzt lesen wir mal in Vers 11 weiter. Die Gebote, die mir eigentlich Leben bringen sollten, brachten mir den Tod. Warum? Weil wir die Gebote nicht halten können. Irgendeins werden wir immer übertreten. Es bleibt also dabei, das Gesetz selbst entspricht dem Willen Gottes. Hört gut zu. Jedes einzelne Gesetz, sagt der Paulus hier, ist heilig, gerecht und gut. Kann dann etwas, was heilig ist, meinen Tod bewirkt haben? Nein, ganz und gar nicht. Es war die Sünde. Aber gerade dadurch, dass die Sünde das Gute benutzte, um mir den Tod zu bringen, hat sie sich als Sünde entlarvt. Erst durch das Gebot ist sie in ihrer ganzen Abscheulichkeit sichtbar geworden. Das Gesetz ist von Gottes Geist bestimmt. Das wissen wir genau. Jesus selbst sagt in Matthäus 5, Vers 17, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern zur Geltung bringen. Also, ich fasse das zusammen, diesen kurzen Ausflug. Ich muss nicht mehr dem Gesetz dienen. Dafür ist Jesus Christus gestorben, weil ich sowieso nicht kann, darf ich in seiner Gnade und seiner Erlösung leben. Aber ich darf in dem Gesetz leben. Denn das ist grundsätzlich gut. Da sind Richtlinien für unser Leben drinnen. Die hat Gott nicht sich ausgedacht, weil er uns quälen will, sondern die hat er gegeben, weil er für die Menschheit gut ist. Ich greife nur mal ein bisschen von den 10 Geboten raus. Ist es gut, dass wir nicht neidisch sind auf den Besitz des anderen? Ist es gut, dass wir nicht Ehe brechen? Ist es gut, dass wir nicht stehlen? Ja, schaut, das Gesetz ist gut. Die Sünde, die uns das Gesetz immer wieder hat brechen lassen, die wird hier verurteilt. So, also wenn wir heute jetzt uns an den Daniel reinschauen, und nun komme ich aber wirklich drauf, dann entdecken wir, wie wichtig es auch ist, das Gesetz zu beachten. Und nicht in Angst, ich habe schon wieder versagt, sondern in Freude, mit Gott gemeinsam unterwegs zu sein, diese Erde zu verbessern. Willst du ein Verbesserer sein? Dann sei mit Gott unterwegs. Wir lesen das erste Mal von dem Propheten Daniel, als er irgendwie so groß war. Ja? Ganz früh. Er war ein junger Kerl in Juda. Und da steckte Potenzial da drinnen. Gunther, das war ein echter Mann. Sag ich immer Gunther, du heißt ja Günther, ne? Entschuldigung, Günther. Das war ein echter Mann. Die Bibel sagt uns, so schön altertümlich, der war von hoher Herkunft. Was bedeutet das denn? Der hatte einen guten Hintergrund, gebildet. Man sagt ja, die Bildungschancen eines Menschen steigen auch damit, wie groß und stark seine Eltern und Vorfahren auch gebildet waren. Ist leider was dran, aber auch ein Auftrag von uns, etwas zu verändern in dieser Welt. Also der hatte alle Voraussetzungen, der war schlau, der gehörte zur High Society von Juda. Die waren wohlhabend. Alles okay. Und dann, ihr Frauen, das ist der Traum eurer schlaflosen Nächte gewesen. Der war auch noch hübsch und stark. Wohlhabend, einflussreich, hübsch, stark. Was will man mehr? Toll. Gut, den muss man auch erst kennenlernen, wie sein Charakter war. Aber die Bibel sagt uns, sein Charakter war auch sehr gut. Also beste Voraussetzungen. Leute, wir wissen aus Erfahrung, die Leute, die wohlhabend sind, die gut situiert sind, die einen tollen Hintergrund haben, haben es oft leichter im Leben, oder? Aber das stimmt nicht. Die gehen genauso durch ihre Schwierigkeiten durch. Nur wir sehen es vielleicht nicht so, weil wir nicht immer mit dieser Klientel so viel Kontakt haben. Der Daniel hat in seinem Leben eine Achterbahnfahrt hingelegt. Höhen und Tiefen. Das war doch eine absolute Höhe, so ins Leben starten zu dürfen, oder? Und dann hat sich irgend so ein König gedacht, na, das Land nehmen wir mal ein. Und der Daniel war einer von vielen erfolgreichen, zukunftsorientierten jungen Menschen, die einfach deportiert wurden. Merken wir doch jetzt auch. 1,7 Millionen Ukrainer sollen nach Russland deportiert worden sein. Ich kann das nicht überprüfen, ich weiß das nicht. Aber da steckt Methode dahinter. Und die, der König von Babel, der Nebukadnezar, der hat auch die Besten deportiert. Fußvolk kannst du lassen, es interessiert keinen. Oh, mag sowas gar nicht hören. Aber so war's. Und dann kommt er dahin und der König sagt, na, mal schauen, was ich mit den Guten machen kann. Und dann sagt er zu seinem Minister, pass mal auf, such mir mal die Besten raus und die werden wir 3 Jahre lang ausbilden. Und dann schauen wir mal, wer von denen wiederum der Beste ist. Das war Tradition früher. Wenn ein neuer König kam, dann hat er erstmal alle, von denen er gedacht hat, dass sie einflussreich, gut, mächtig sein können, versammelt. Und dann hat er die auf seine Linie geschult. Die waren manchmal Jahre zusammen, bis der König wusste, wenn ich die jetzt allein lasse, die ticken so wie ich. Und dann hat er ihnen Aufgaben gegeben, weil er wusste, da kann ich mich drauf verlassen, die sind jetzt treu, die denken so wie ich. Was hat Jesus getan? Jesus hat seine Jünger erstmal ausgebildet und nach 1-2 Jahren, als die ersten Ausbildungszeiten vorbei waren, hat er gesagt, so, jetzt sind wir langsam so weit, dass ihr mein Denken habt und jetzt sende ich euch raus. Erst sende ich euch mal 2 und 2 und ich gebe euch Vollmacht, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und. Das ist ein grundsätzliches Prinzip. Der Daniel wurde ausgebildet. Und jetzt entdecken wir das erste Mal seine Treue. Denn es gab Dinge zu essen, die ein Jude niemals gegessen hätte. Du, das waren leckere Sachen. Aber Schweinefleisch ist nun mal kein Jude. Und ein Jude würde auch, obwohl ich sie sehr lecker finde, zum Beispiel keine Garnelen essen. Conny mag die auch mit Knobi, ne? Ist richtig lecker. Würde ein Jude nicht essen, ist unrein. Und alles das. Ja? Und er sagt, nee. Und dann macht er mit dem Verwalter da einen Deal. Er sagt, ich will das nicht essen, ich will das essen, was Gott uns befohlen hat. Und da sagt der Verwalter, wenn du nicht isst, was ich dir vorsetze, dann werde ich einen Kopf kürzer. Aber die Treue ist auch erfinderisch. Und er sagt, komm, lass uns 10 Tage Test machen. Und du beobachtest mich und in 10 Tagen esse ich nur Gemüse und dann schaust du, wie geht's mir. Und übrigens, ich habe da 3 Freunde, die auch. Und dann haben die losgelegt und nach 10 Tagen, oh Wunder, ich bin kein Vegetarier, aber diese vegetarischen 10 Tage, die haben genutzt. Der sah blühend aus. Ich brauche schon mal ein Stück Fleisch, aber der sah blühend aus. Und dann hat er sich breitschlagen lassen und gesagt, okay, ihr dürft essen, was ihr wollt. Dann waren die 3 Jahre rum und es ist ja schön, wenn man uns beachtet, oder? Jeder Mensch sehnt sich nach Anerkennung, ist es nicht so? Nach Würdigung von dem, was er tut. Und der Daniel wurde gewürdigt. Da haben sie dann alle vor dem König gebracht. Es gab Riesenauflauf und es gab Prüfungen und alles. Und der Kerl hat als bester von allen abgeschnitten. Jo. Na? Ja, alles gut. Alles gut. Leute, Gott möchte dich auf Höhen führen. Glaub mir. Gott ist treu und wenn du ihm treu wirst, ich habe das letzte Mal auch in anderer Form gesagt, du kannst für das Vertrauen, das du auf Gott setzt, nicht enttäuscht werden. Das klappt nicht, weil Gott sonst sich selbst verleugnen würde. Wenn er sagt, ich bin treu und wenn du treu bist, dann hat deine Treue eine große Belohnung. Dann hält er sich daran. So, er wurde also hochgehoben als einer der Intellektuellen, als einer der Besten. Man könnte sagen, diese Ausbildung hat er mit höchstem Lob abgeschlossen. Wie heißt das auf Lateinisch? Cum laude, ne? Summa cum laude. Ausbildung als Professor, beim Doktor sagt man, summa cum laude. Also mit höchstem Lob. Das war Daniel. Aber lass dir eins sagen. So wie Gott auf dich Acht gibt, haben wir alle, du und ich und alle, einen Verführer, der niemals aufhört, uns zu drangsalieren, uns zu pieksen und Steine in den Weg zu legen und alles. Gott schickt dem Nebukadnezar einen Traum, dem König. Und er ruft alle Weisen zusammen und sagt, erklärt mir den Traum. Und dann ja ganz klar, was würdest du machen? Ja, erzähl mal. Nee, sagt der König, bin ja nicht doof. Wenn ich euch den Traum erzähle, erzählt ihr mir einen vom Pferd und ich muss euch glauben oder nicht. Nee, wir wollen schon mal schauen, was ihr könnt. Ihr erzählt mir also, was ich geträumt habe. Das können wir nicht, haben die alle gesagt. Das kann keiner auf der Welt. Ja, sagt er, wenn ihr es nicht könnt, dann seid ihr auch keine weisen Leute, dann brauche ich euch nicht. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit, ansonsten Rübe ab. Ja, wie wird's dir gehen so? Der Daniel gerade hochgelobt als der Kommende. Und jetzt Todeskandidat. Was macht jemand, der Gott treu ist? Er kniet sich hin und sagt, Gott, ich bin in deiner Hand. Was immer geschehen mag, was immer kommen mag, ich bin in deiner Hand. Wie oft schauen wir aber auf uns? Nee, das geht nicht, das klappt nicht, das schaffe ich nicht. Mein Gott kann. Und der Daniel hat gebetet und dann passiert das Wunder. Hallo, Gott will, dass wir Wunder erleben. Das Wunder ist, der Daniel träumt den gleichen Traum. Und dann geht er zum König und sagt, schieb noch mal auf mit deiner Hinrichtungsarie da. Ich will dir genau sagen, was du geträumt hast und ich will dir den Traum auch auslegen. Und so kommt's. Hammer, ne? Das ist Treue, die Gott belohnt. Und Gott sagt ihm ganz genau, was da ist. Und er hat auch kein Problem, dem Nebukadnezar in diesem Traum Gericht zu sagen. Denn nämlich ganz genau das passierte. Nebukadnezar hat von Gott gesagt bekommen in dieser Geschichte, weil du so stolz warst, will ich dich erniedrigen, damit du siehst, wer Königen die Macht gibt. Und er wurde für 7 Jahre Meschugge, wie wir heute sagen. Und man hat ihm seine kompletten Amtsgeschäfte weggenommen. Man hat ihn sozusagen entmündigt und es ging so weit, dass er noch nicht mal mehr was zu essen hatte und draußen lebte unterm freien Himmel und nur noch Gras gegessen hat. Und nach dieser ganzen Zeit, nach 7 Jahren, sagt er endlich, Gott, ich erkenne und ich bekenne, es gibt nur dich als Gott. Und Gott setzt ihn wieder ein. Und er setzt auch den Daniel wieder ein. Und jetzt kommt die nächste Tiefe. Rauf, runter, rauf, runter. Der Nebukadnezar stirbt. Die Story von Daniel zieht sich über 80 Jahre. Über 80 Jahre. Wer ist der Älteste hier? Hugo? Wie alt bist du? 86. Könntest von der Zeit her zu Daniel dazu passen. Ja? Du kennst auch Höhen und Tiefen in deinem Leben, ne? Ja. Nebukadnezar stirbt, ein Nachfolger kommt und der kennt den David noch nicht mal. Das war der Sohn vom Nebukadnezar, der Belsatzar. Und wie ist es manchmal, die Nachfolger, die Kinder verjubeln gerne mit Freuden das Vermögen der Eltern. Wie heißt das? Es soll vorkommen, dass Nachkommen mit dem Einkommen ihrer Vorkommen nicht auskommen und deshalb umkommen. Und der Besatzer war so einer. Hey, lass uns jetzt heute den Tag feiern und mit Freunden und mit Frauen und allem und Wein in Hülle und Fülle. Und was kann dem noch übertreffen? Ach, guck mal, hat nicht mein Papa da die Tempelschätze und die Kelche und alles vom Tempel in Jerusalem mal mitgenommen? Stehen die nicht in irgendeiner Schatzkammer? Lass uns die holen und lass uns daraus unseren Wein trinken. Wir sind ja wie Gott. Dann können wir auch aus diesen göttlichen Gefäßen Wein trinken. Und dann haben sie es getan und während sie kommen, da war eine weiße Wand, große weiße Wand und da erscheint ein Finger und der schreibt da drauf. Ich mag mir nicht vorstellen, was ich gedacht hätte, wenn ich sowas plötzlich sehe. Das ist ja Harry Potter pur. Und wieder dasselbe Spiel wie bei seinem Papa Nebukadnezar. Belsatzar ruft alle Weisen zusammen und keiner kann das deuten. Aber Königinmutter, die Frau vom Nebukadnezar, Belsatzars Mutter, sagt, du, ich erinnere mich, da gibt es einen, der kann das. Und sie holen Daniel und Daniel sagt ihm klar auf den Kopf zu, du bist zu leicht befunden. Mene, mene, tekel, apasami. Und Gott wird dir dein Königreich wegnehmen. Und in derselben Nacht fallen die Meder und Perser in dieses Königreich ein und Belsatzar wird getötet. Davor noch wurde Daniel wieder erhoben, denn der Belsatzar hat gesagt, wer mir das zeigen kann, der kriegt einen purpurnen Mantel, das hieß Königswürde, eine goldene Kette, das hieß Reichtum und wird der dritte Mann, das hieß Macht. Würde, Reichtum, Macht. Der Daniel hat noch gesagt, behalt das. Aber trotzdem hat man sie dem Daniel umgehängt, aber die ganze Herrlichkeit hat wiederum nur einen Tag gedauert. Dann war der Belsatzar tot. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist? Rauf, runter und trotzdem zu sagen, Gott, ich vertraue dir weiter. Irgendwann wäre doch bei mir der Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, so, jetzt reicht's, ich gehe in Rente. Fasst mir an die Füße, das war's. War ja gar nicht so schlecht, das Leben. Manchmal beruhigt man sich selbst. Aber nein, der Daniel ist dran geblieben. Einer der Könige, die kamen, war Darius. Und der Darius hat den Daniel liebgewonnen. Wenn du treu im Dienst bist, dann kann es vorkommen, dass du nicht viele Förderer hast. Man guckt, macht dir Fehler. Jemand hat mal gesagt, je höher man geklettert ist, je einsamer ist man. Versuch mal, mit dem Direktor der Deutschen Bank Kontakt aufzunehmen. Das ist, ich sage dir, ein Ding der Unmöglichkeit. Dabei ist der da oben vielleicht total einsam, würde sich mal über ein Gespräch freuen, aber der wird abgeschirmt von allen. So geht's. Je höher du kletterst, je einsamer wirst du. Und dann fallen die Förderer weg und so weiter. Und der Darius, der hat sich um den Daniel gekümmert. Das muss dem Daniel sowas von gut getan haben. Endlich mal nicht nur benutzt seine Fähigkeiten, sondern einen Freund zu haben. Conny, wie oft habe ich gesagt, ich wünsche mir einen Freund. Und dann gab es phasenweise Freunde, die wirklich Freunde waren und dann wieder Phasen, wo du gesucht hast, wer könnte dein Freund sein. Und der Darius, der König, war ein Freund von dem Daniel. Aber was passierte? Wieder hat man ihm auf die Finger geklopft, denn es gab Neider. Der Darius hat ihn eingesetzt als Satrape. Ja, das ist nicht Attrappe, sondern Satrape ist Statthalter über das ganze Land. das dem Meder- und Perserreich gehörte. 120 Statthalter gab es. Und in kürzester Zeit war der Daniel der Chef von den Ganzen. Und das bringt Neider. Ja? Und dann hat man gesagt, was können wir dem Daniel anbaggern? Wie können wir sagen, das ist nicht gut? In der Politik heißt, wenn du lang genug grabst, findest du immer eine Leiche. Ne? Ja, und man hat gegraben und gegraben und gegraben. Und die haben nichts gefunden bei Daniel, was wiederum zeigt, er war treu in allem. Dann haben sie gesagt, das Einzige, was wir finden können, ist seine Treue gegenüber seinem Gott. Dann haben sie den König überredet, ein Gesetz zu entlassen, dass keiner 30 Tage lang an irgendjemand eine Bitte richten darf, als an den König selbst. Ansonsten Löwengrube. Und der Daniel, und das kannst du nachlesen in Daniel 6, da steht wörtlich, er hörte von diesem Gebot und er stieg in sein Obergemach, also nicht in den Keller, wo ihn keiner sieht, sondern er stieg...
Du musst eine Verbindung mit einem WLAN herstellen.
Nee, muss ich nicht. Und der Daniel stieg auf sein Obergemach, wo ihn alle sehen konnten. Alle. Und was macht er? Er betet. Wisst ihr, er übertreibt es auch nicht. Die Bibel sagt uns, er betet so wie immer. Er hat nicht gesagt, jetzt erst recht, den zeige ich, ja, starke Muskeln hier. Nee, er hat einfach das getan. Und wiederum sehen wir Treue. Er hat das getan, was er immer getan hat. Er hat zu Gott gebetet und dann steht etwas Wunderbares. Hans-Dieter, das wird euch erfreuen. Da steht, und er betete und lobpreiste. Halleluja! Ja? Unsere Gebete mit Lobpreis begleiten. Gott, die Situation ist aussichtslos. Halleluja, sing mit mir ein Halleluja. Ja? Okay? Gott, ich weiß ja, du bist treu. Ich kann dir nicht viel geben. Die Situation ist ausweglos, aber meine Treue, die gebe ich dir, du, der treue Gott. Und dann haben sie ihn verklagt und er wurde tatsächlich in die Löwen. Ich erzähle euch ja Geschichten, die ihr alle kennt, aber warum erzähle ich sie, um sie euch nochmal deutlich zu machen? Er wurde in eine tiefe Grube, wo hungrige Löwen waren, geschmissen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo, ich würde es mir wünschen, irgendwo mal eine Safari zu machen und echte Löwen zu sehen in der freien Wildbahn. Würde ich mir echt wünschen. Aber ich hätte, glaube ich, trotzdem Schiss und ich bräuchte ein gut abgeschirmtes Auto, damit meine Angst nicht so groß wäre. Aber ich wünsche mir. Aber in so eine Grube, wo hungrige Löwen drinnen sind, reingeschmissen zu werden, ist nicht das, was ich mir wünsche. Und es wurde versiegelt mit dem königlichen Siegel selbst. Und dann passierte etwas. Immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, sagt ein Sprichwort, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und die Bibel sagt uns, wo zwei oder drei eins werden in meinem Namen, können sie bitten, was sie wollen und ich will es ihnen schenken. Und Gott hat dem Daniel da unten in der Grube einen Mitbeter geschenkt. Der König, wird uns berichtet, war die ganze Nacht wach und hat die ganze Nacht gebetet. Und morgens um 5:30 war er der Erste, der rausgelaufen ist und schon geschrien hat, Daniel, hat dein Gott dich bewahrt? Und Daniel da aus der Kohle und sagt, jo, kein Thema, Gott war hier. Und er wird rausgeholt und dann schmeißen sie seine Verkläger rein und die waren noch nicht unten, da waren sie von den Löwen zerfetzt. Treue. Merkt ihr? Treue. Immer wieder Treue. Was macht das mit uns? Stachelt dich das an, zu überlegen, wo wir vielleicht untreu waren, wo wir treuer sein konnten, wo wir die Flinte ins Korn geschmissen haben. Ich möchte noch mal rausheben die Gewohnheiten von Daniel. Auf Gott zu vertrauen und Gott in aller Situation zu loben und zu preisen. Das mit dem Vertrauen ist mir manchmal in meinem Leben gelungen. Das mit dem Loben und Preisen nicht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben mehr gemeckert als gelobt. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Wenn ich mehr gelobt hätte, hätte ich Gott mehr auf dem Thron sitzen lassen. Dann hätte er mir seine Treue ganz anders zeigen können. Denn er ist treu. Im 12. Kapitel, im letzten Kapitel von Daniel, wird uns berichtet, wie Daniel stirbt. Und da steht: Du aber geh hin bis zum Ende und du wirst ruhen. Ruhen. Also selbst am Ende entdecken wir die Belohnung. Und dann lesen wir weiter: Und du wirst aufstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Wisst ihr, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du sagst: Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, dann darf ich dir eins versprechen, wie Jesus es dem versprochen hat, der mit ihm gekreuzigt wurde: Du wirst mit ihm im Paradies sein. Aber es gibt auch den Punkt, dass die Bibel uns sagt, wir werden alle, Offenbarung 22, ich glaube der 7. Vers, wir werden alle nach unseren Werken gerichtet. Ob du erlöst bist oder nicht, alle werden danach gerichtet. Und da entscheidet sich's, war ich treu oder war ich nicht treu. Die vielen Male, wo ich nicht treu war, die darf ich vors Kreuz bringen. Und ich darf sagen: Gott, da ist mir Vergebung zuteil geworden. Vergib mir meine Untreue. Und dann wird es im Endgericht nicht erscheinen. Denn die Bibel sagt uns auch: Was vergeben ist, ist ausgelöscht aus dem Buch. Ausgelöscht. Gott ist allmächtig, aber in einem Punkt hat er selbst beschlossen, seine Allmacht aufzugeben. Das ist der Punkt, dass er gesagt hat: An die vergebene Sünde will ich mich nicht mehr erinnern. Da gibt Gott selbst um deinen und um meinetwillen seine Allmacht auf. Halleluja! Er erinnert sich nicht mehr. Den größten Schmutz sieht er nicht mehr. Aber er sieht, wenn ich treu war, wenn ich ihm treu nachgefolgt war. Wie war dein Lebensweg? Rauf, runter? Wie wird er vielleicht noch sein, ihr jungen Leute? Ich sagte, der wird nicht immer auf Rosen gebettet sein. Nee, da kannst du ziemlich sicher sein. Aber was sagt uns der Psalmist? Und damit komme ich zum Schluss. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Bleiben wir unserem Herrn treu. Egal ob Anfechtung oder Not. Egal ob er uns hochgehoben hat. Wisst ihr, ich komme ja aus den Bergen, auch wenn ich schon 9/10 meines Lebens hier in Flachland-Tiroler bin. Aber wenn du einen Berg runtergehst, da werden andere Muskeln beansprucht, als wenn du einen Berg raufgehst. Und Gott, der uns so liebt, dass er uns komplett wiederherstellen möchte, komplett stärken möchte, der sagt: ich trainiere dir die Muskeln, die du brauchst zum Runtergehen und zum Raufgehen. Deswegen haben wir auch Höhen und Tiefen im Leben, weil Gott uns als ganzen Kerl, als ganze Frau trainieren will. Das ist Treue gegenüber uns. Ich freue mich über einen treuen Gott. Und ich kann euch nur auffordern, versammelt euch zu ihm, dem treuen Gott. Tut Buße über da, wo ihr untreu wart. Ja. In 3 Wochen geht es mit den Attributen Gottes weiter. Ich weiß noch nicht mit welchen, aber nächstes Mal sind wir nicht da, weil wir dürfen erleben, wie einer unserer Enkelkinder sich segnen lässt nach der Bibelunterrichtszeit. Und da wollen wir gerne dabei sein, weil wir ein Herz für junge Kerle haben und auch für junge Damen, selbstverständlich. Und da wollen wir dabei sein. So, und dann haben wir die Einsegnung, wie wir von Rudi gehört haben. Ich freue mich, wenn ich da hinten die Liste sehe. Ich weiß also, es gibt schon viel Kuchen. Lecker. Seid also alle mit dabei. Ja. Und danach geht's hier weiter. Also wenn euch das Thema weiter interessiert, betet, dass Gott mir die richtigen Gedanken schenkt, in welchem Thema von Gottes Attributen es weitergeht. Denn mein Herz ist eigentlich darin, ich will mit euch mehr und mehr und mehr das kennenlernen, was Gott uns bereitet hat. Wir wollen manchmal zurück, weil wir manches vergessen haben. Wir wollen manches neu erobern, weil Wiederholung ist immer gut, hilft uns. Und dann schauen wir. Wollen wir gemeinsam unterwegs sein? Ja? Dann sage ich jetzt danke, Amen.